Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud, schön, dass wir uns wieder treffen. Wir sind ja in unserer dritten Podcast-Serie Inspiration und heute geht es um Heinz von Förster, der dich ja offensichtlich inspiriert hat. Und da muss ich zugestehen, mich hat er auch inspiriert, weil ich die Freude hatte, auch mehrfach mit Heinz von Förstern in Workshops, Begegnungen zusammenarbeiten zu dürfen. Deshalb meine erste Frage an dich. Wann und wo bist du Heinz von Förster das erste Mal auch persönlich begegnet?
Ja, hallo Michael. Ja, Heinz von Förster ist natürlich auch in meinen ganzen Inspirationen spielt er eine ganz besonders große Rolle, weil ich habe ihn immer eingeschätzt als jemanden, der quasi, ja, für mich so ganz ein ganz besonderer Mensch war. Also nicht nur von seinem Fachlichen sowieso, aber auch so als Mensch fand ich ihn also ganz genial. Gesehen habe ich ihn das erste Mal. Ich hatte vorher schon einiges von ihm gehört und auch ein bisschen was gelesen. Aber gesehen habe ich ihn das erste Mal 1995. Da haben wir mit 4 Leuten, also mein Mann war natürlich dabei und noch 2 weiteren, einen Kongress in Marburg veranstaltet. Und der Kongress hieß Sinn und Sinne im Dialog. Und da haben wir unter anderem als einen der Redner dort Heinz von Förster eingeladen, der damals natürlich schon etwas betagter war, aber eben auch gekommen ist aus Kalifornien. Und das war ganz toll. Und die Referenten von außerhalb, die waren in Marburg alle in einem Hotel untergebracht, in dem wir auch gewohnt haben. Und vor dem Kongress, bevor der anfing, haben wir den Abend mit diesen Referenten verbracht. Und ich saß neben Heinz von Förster die meiste Zeit und habe mich die halbe Nacht mit ihm unterhalten. Und das war schon wirklich phänomenal, wie dieses Gespräch verlief und was da alles war. Und also der Abschluss dieses Gesprächs, den möchte ich mal ein bisschen vorwegnehmen, denn Heinz von Förster hat so gegen 1 Uhr nachts gesagt, am nächsten Tag ging der Kongress los. So, und jetzt gehe ich mal auf mein Zimmer und bereite mich auf den Kongress vor. Das fand ich dann. Und das war er, so war er. Und das, ja, ich fand ihn einfach faszinierend. Und ja, und in diesem Gespräch gab es dann schon ganz viele Dinge, die mich dann auch weiterhin noch begleitet haben.
Was hat dich denn da auch inhaltlich so angesprochen? Was war das?
Ja, also zum einen gab es etwas, was ich hinterher immer auch weiter verwenden durfte in diesem Gespräch. Heinz von Förster war ja von Haus aus, also von eigentlich von dem, was er studiert hatte, Physiker, und er hat ja einen großen Einfluss genommen in der Kybernetik und dann eben auch später in der Selbstorganisation im Konstruktivismus, der dann auch ganz viel Einfluss auf uns genommen hat. Aber er sagte zu mir in dem Gespräch, ich bin nicht Physiker, ich bin nicht Kybernetiker, ich bin Neugirologe. Und dieser Satz, dass ich bin Neugirologe, das hat mich total geflasht. Also das fand ich großartig. Und ich habe ihn gefragt, ob er seine Zustimmung gibt, dass ich das für mich als Berufsbezeichnung auch mit verwenden darf. Und natürlich durfte ich sofort, das ist gar keine Frage. Und das war auch für mich ganz, ganz, ja, ganz beeindruckend und hat mich dann auch weiter geprägt.
Super. Spannend, spannend, spannend. Was hast du denn für deine Arbeit bei der Entwicklungsbegleitung von Kindern so Besonderes mitgenommen von Heinz von Förster?
Also zum einen, übrigens auf diesem Kongress war auch Peter Kruse, über den wir das letzte Mal gesprochen hatten. Einmal dieser Zusammenhang auch mit dem, was wir inhaltlich besonders von Peter Kruse übernommen hatten, diesen Konstruktivismus. Der hat eben auch durch Heinz von Förster noch ein bisschen mehr, ja, Tiefe bekommen und mehr Zusammenhänge und weitere. Das hat mich dann noch eben quasi, hat uns damals erweitert in unserem Denken. Aber dann war für mich noch sehr, sehr wichtig, was er auch hinterher in seinem Vortrag nochmal sehr deutlich gemacht hat, diese Betrachtung von einem Thema eines Beobachters und dem Beobachten der Welt. Und er hat ja irgendwann auch quasi gesagt, das war ja eine seiner zentralen Aussagen, dass wir als Menschen die Welt im Grunde genommen nicht entdecken, wie sie ist, sondern sie durch unsere Beobachtungen, durch unsere Beziehungen und unsere Gespräche ständig fortwährend miterschaffen. Und das ist ja dieser Grundgedanke des Konstruktivismus auch. Und genau das, keine Beobachtung ohne Beobachter. Das fand ich noch mal ganz besonders. Das habe ich von ihm noch mehr entnommen, von Heinz von Förster als von Peter Kruse. Dass wir es selber eben machen, was wir meinen zu beobachten, was wir der Welt und dem Äußeren zuschreiben, aber das haben wir gemacht. Und in diesem Zusammenhang noch einen Satz von Heinz von Förster, der irgendwo auch geschrieben steht, dass Objektivität ist die Wahnvorstellung, Beobachtungen könnten ohne Beobachter gemacht werden. Und genau das, dieses Objektivität, dass wir etwas objektiv, es ist so. Und da fand ich sein Buch einfach auch total toll, was ich dann hinterher gelesen hatte nach unserer Begegnung. Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Und genau das, die Wahrheit entsteht erst dann, wenn Menschen behaupten, es sei etwas wahr. Und
Super.
dieser gesamte Zusammenhang, der hat mich in allen Zusammenhängen, auch gerade in Bezug auf die Kinder, so sehr beschäftigt. Das heißt, nicht ich beobachte die Kinder, sondern ich erzeuge in mir ein Bild von den Kindern und das ich immer wieder überprüfen muss. Ist das jetzt mein Bild nur alleine oder hat das auch was mit dem Kind zu tun?
Was heißt das jetzt, wenn du jetzt in der konkreten Situation mit einem Kind bist und es beobachtest? Wie hat deine Art der Beobachtung, deine Art der Wahrnehmung sich verändert, eben durch Heinz von Förster? Was machst du anders?
Ja, was mache ich anders? Es ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich jetzt erstmal wirklich versuchen muss zu überlegen, was ich wirklich anders mache. Also zunächst einmal, das Erste, was ich sehr schnell anders gemacht habe, ist, dass ich die Beobachtung anderer Menschen, nicht einfach übernommen habe. Das heißt, wenn wir ein Kind neu vorgestellt bekommen haben, und es kam zu einem ersten Termin, dann haben wir ja in der Regel ganz viele Informationen von anderen Institutionen, die geschickt haben, bekommen. Also eine ganze Diagnostik, was das Kind hat und wie es ist und so etwas alles, dass ich die grundsätzlich nicht gelesen habe, sondern gesagt habe, okay, ich kann sie hinterher mir angucken, was andere Menschen beobachtet haben, aber ich mache mir bitte ein erstes eigenes Bild.
Darf ich da kurz fragen? Das heißt also, du wolltest gewissermaßen unbeeinflusst erstmal selber beobachten.
Und wollte
Und dann,
gucken, ja.
Genau. Und dabei praktisch dein eigenes Bild der Situation und des Kindes schaffen, also konstruieren, um dann gegebenenfalls deine Konstruktion, die entstanden ist durch deine Beobachtung, mit der Konstruktion der anderen zu vergleichen, oder?
Genau das, ja, ganz
Aha.
genau das. Ich wollte erst mal gucken, was erzeugt das Kind in mir? Weil das ja, wenn das Kind zu uns in die Entwicklungsbegleitung gekommen ist, eben ganz wichtig ist. Denn wir gehen ja hinterher auch mit dem Kind um. Also was wird da erzeugt? Und dann, was meinen andere, was haben andere dazu gemeint? Und dann gab es Übereinstimmungen, dann gab es eben Dinge, die nicht übereinstimmten, die wurden dann hinterfragt. Auch zum Beispiel in so Erstgesprächen ist ja immer so, dass die Eltern oder ein Elternteil zumindest auch berichtet, was haben die mit ihrem Kind in sich selber schon erzeugt? Und all diese Dinge. Und was eben letztendlich und dann hinterher auch in den Begleitungen selber immer wieder entstanden ist, ist so diese Geschichte zu hinterfragen. Nicht einfach, aha, so ist es, das nehme ich wahr, das ist so, sondern immer zu fragen, wie ist das zustande gekommen? Unter welchen Umständen habe ich das wahrgenommen? Was habe ich wahrgenommen? Dann einerseits Rückkopplung tatsächlich während der Entwicklungsbegleitungsstunden hinterher mit dem Kind, dass ich auch ganz klar das Kind angesprochen habe, du, ich habe jetzt gerade das und das mitgekriegt. Siehst du das auch so? Und dass eben nicht etwas, ja, gerade so diese Wahrheit, dass ich die sehr stark in Frage gestellt habe.
Hast du dafür vielleicht ein konkretes Beispiel, wo genau diese Rückfrage, diese ich habe das beobachtet, siehst du das auch so, wo dann das Kind was gesagt hat, wo du gesagt hast, oh, da habe ich falsch konstruiert. Gab es sowas?
Ja, das gab es häufig auch. Also das ist
Ja.
gar nicht
Hast du
selten
ein Beispiel?
gewesen.
Hast du ein Beispiel
Ich bin
dafür?
gerade am Überlegen, ob mir irgendwas einfällt, aber ich habe jetzt, ja, ich habe ein Kind im Kopf, das wir wollten irgendwas mit Bewegung machen im Raum und es, genau, und dann habe ich, hat das Kind gesagt, oh, wir brauchen einen Parcours. Und da geht es noch gar nicht mal um die Bewegung, um die einzelne Beobachtung, sondern auch schon um das Wort, weil in Worten kam das häufig. Und ich hatte natürlich sofort eine Vorstellung, wie ein Parcours zur Bewegung aussehen könnte, nämlich die Aneinanderreihung verschiedenster Materialien, über die man sich dann bewegt. Und ich dachte, oh ja, prima, machen wir. Und dummerweise, aber da habe ich eben auch draus gelernt, habe ich dann gleich angefangen, habe die erste Matte hingelegt und dann macht das Kind, nee, das will ich aber gar nicht. Und ich war vollkommen überrascht und habe dann gesagt, ja, was willst du denn? Willst du keinen Parcours? Doch, doch, natürlich will ich einen Parcours. Und dann war mir klar, okay, Waltraud, frag doch mal nach, was ist denn für dich ein Parcours? Was willst du denn? Und so etwas. Und dann sagte das Kind, es möchte mit Kreide auf dem Boden was aufmalen. Und dann, ja, dann habe ich gemerkt, aha, ich hatte mein Bild von dem Wort, was das Kind gesagt hat, und das Kind wollte was ganz anderes.
Super.
Und diese solche Begebenheiten, die sind mir natürlich immer und immer wieder passiert, weil ich handle sehr schnell nach meinen Bildern. Das ist manchmal auch ein Problem, aber dann trotzdem, dann immer wieder zu sehen, okay, Waltraud, es ist nicht das Kind, was falsch ist oder jetzt, wieso will das Kind diesen Parcours nicht, den ich im Kopf habe, sondern ich habe eine andere Konstruktion und dann zu hinterfragen, das war für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig und ja, und an vielen Stellen gab es dann auch noch etwas, was noch mit anderen Sachen zu tun hat, nämlich mit dem Fehler. Und dass ich dann merkte, oh, dann habe ich einen Fehler gemacht. Also ich hatte eine andere Konstruktion. In deinem Sinne war das ein Fehler. Und Da habe ich dann unglaubliche Sachen mit den Kindern erlebt, dann, dass die mir auf die Schulter klopften und sagten, ach, Waltraud, ist nicht schlimm. Na, so können wir ja
Ah,
anders machen.
genau. Da möchte ich einfach kurz auch ein eigenes Erlebnis einbringen. Es ging um eigentlich sehr theoretisch kybernetische Fragestellungen. Und dann sagt er, frag doch einfach mal den anderen, wie er das sieht. So, ja. Und frag ihn dann doch mal, wie er das sieht, was er selber sieht.
Ja.
Also lass den anderen doch mal seine Beobachtung selber reflektieren. Und das Interessante ist, das war fantastisch für alle Beteiligten, weil plötzlich der andere auch merkte, dass er ja selber konstruiert hatte,
Ja.
weil er aus einer bestimmten Perspektive drauf geguckt hatte, bestimmte historische Aspekte eingebracht hat und deshalb die Situation so beobachtet, schrägstrich konstruiert hat, wie er es konstruiert hat und sich dessen aber bis dahin nicht bewusst war. Das
Ja.
war schon spannend, ja.
Ja.
Super, schönes Beispiel, ein ganz
Ja.
schönes Beispiel. Möchtest du unseren Teilnehmern noch irgendwie was anderes außer dieses Beobachtungsphänomen von Heinz und Förster von ihm erzählen?
Ja, ich habe also würde heute sagen, Heinz von Förster hat die ganze Haltung, die wir in der Entwicklungsbegleitung haben, ganz entscheidend mitgeprägt. Und zwar so als innere Haltung, neugierig zu sein, statt belehrend zu sein. Ja, also nicht dem anderen etwas beizubringen in erster Linie, sondern selber zu spüren, was kommt von dem anderen. In diesem Zusammenhang auch eben eher Fragen zu stellen, statt Wissen zu transportieren. Und dann das, was dann wiederum auch später mit Gerald Hüther und anderen gut zusammenpasst, ist eben den Menschen, den mein Gegenüber einzuladen, statt ihn zu bewerten. Auch das ist bei Heinz von Förster ja, immer wieder zu finden. Und dann fand ich noch eine Sache ganz spannend, das was auch mit dieser Objektivität zusammenhängt. Heinz von Förster hat irgendwann mal gesagt, Objektivität ist deshalb so beliebt bei den Menschen, wenn sie sagen, das ist objektiv, aber so, weil sie sich dann quasi ihrer eigenen Verantwortung etwas zu einzuordnen, etwas zu konstruieren, entziehen. Und dieses auch eben eher verantwortungsvoll zu sein, als so dogmatisch etwas festzulegen. Das sind alles Dinge, die ich, Franz von Förster, ja, gelernt habe, mit integriert habe, übernommen habe. Aber eine Geschichte möchte ich einfach noch erzählen, und zwar von dem Kongress von Marburg, weil er dann etwas erzählt hat in diesem Zusammenhang mit diesem Konstruieren, was ich immer und immer wieder heute noch in meinen Fortbildungen einbringe. Und zwar geht es um Pawlow. Er hat da berichtet von diesem Pawlowschen Hund mit dem Experiment, was damals gemacht worden ist, dass eben, dass wenn der Hund gutes Essen sieht oder kriegt, dann fängt ja an, der Saft im Mund zusammenzulaufen und er fängt eben auch an zu tropfen. Heinz von Förster sagte so schön in seinem Vortrag, wissenschaftlich nennt man das Salivieren. Und auf jeden Fall, und dabei wurde immer eine Glocke geläutet von dem Assistenten. Und dieses Läuten der Glocke wurde dann, als es einige Zeit lang immer so gemacht wurde, läutete der Assistent nur mit der Glocke, ohne dass es Fleisch gab. Und dann fing eben auf dieses Läuten der Glocke der Hund an zu salivieren. Und was Heinz von Förster dann erzählt hat, ist, dass in den 90er Jahren der Jerzy Konorski, ein Experimentalpsychologe, dieses Experiment von Pawlow ganz genau wiederholt hatte. Und dabei hat er auch wie dem Assistenten alles genauso aufgebaut. Und als es dann darum ging, dass nur das Läuten der Glocke auftrat, hat er vorher, ohne dass der Assistent es wusste, den Klöppel aus der Glocke montiert. Und dann geht der Assistent hin und läutet die, aber es gibt keinen Ton, weil der Klöppel fehlte. Und was passierte? Der Hund salivierte trotzdem. Und diese Schlussfolgerung daraus, dass es eben nicht das Läuten der Glocke war, was den Hund quasi dazu veranlasst hatte, zu lernen, zu salivieren. Aber was es war, wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, was in dem Gehirn des Hundes vorgegangen ist, was da passiert ist. Und das finde ich immer wieder sowas von beeindruckend.
Da möchte ich eine Ergänzung hinzufügen. Also, die Bewegung der Glocke schien das Signal für den Hund zu sein und das Klingeln ist das Signal für den Versuchsleiter.
Exakt das, ja, das, also, genau. Und das ist eben so, ich bin ja Psychologin von Haus aus und ich habe natürlich gelernt, Versuche aufzubauen und sowas alles. Und ich habe auch gelernt, dass letztendlich alle Versuchsanordnungen und letztendlich auch alle Ergebnisse eben ein Konstrukt des Versuchsleiters waren.
Richtig,
Es kann
super.
sein, dass da irgendeine was rausgekommen ist, so ist, aber es kann auch genauso ganz anders sein. Ja.
Bartraud, wenn Heinz von Förster eine Frage wäre, welche Frage wäre er dann?
Ja, du forderst mich wieder sehr heraus mit deinen Vergleichen. Aber das fällt mir vielleicht gar nicht so schwer, weil der Kongress, in dem Heinz von Förster 1995 aufgetreten ist, der war nämlich, sein Kongressbeitrag war auch mit einer Frage überschrieben und die hat für mich eben auch Heinz von Förster sehr gekennzeichnet. Und die Frage wäre, nehmen wir wahr oder nehmen wir falsch? Und das kennzeichnet ihn, finde ich.
Spannend, spannend. Und hast du dir diese Frage bei der Begleitung von Kindern auch schon mal selber gestellt?
Ja, auf jeden Fall, weil ich immer wieder meine Wahrnehmung auch gerne in Frage stelle. Also das passt. Aber ich habe noch was.
Ui.
Und zwar, du hattest ja gesagt, dass du als von Förster eben auch begegnet bist selber und auch mit ihm eine Menge erlebt hast. Hast du denn eine Frage, die für dich, die dir quasi auf der Hand oder auf der Zunge liegt, wenn Heinz von Förster eine Frage wäre?
Ja, klar. Er hat jedes Mal gefragt, was hast du als letztes Spannendes erlebt? Weil er war einfach unendlich neugierig. Und ich muss sagen, wenn mich Heinz von Förster heute fragen würde, dann würde ich ihm sagen, dass ich soeben eine spannende Diskussion über seine Fragen mit dir erlebt habe.
Na, das passt doch. Prima. Danke.
Super. Dann danke dafür. Ja, das war ein spannender Rückblick auf Heinz von Förster, auch für mich, ihn nochmal in Erinnerung zu rufen, weil ich hatte ihn ja in völlig anderen Kontexten getroffen, eher theoretisch und so weiter. Aber Herr Waltraud, herzlichen Dank für dieses angenehme Gespräch, um deine Inspiration durch Heinz von Förster mal kennenzulernen. Danke.
Ja, gerne, Michael. Aber ich habe, glaube ich, noch einen Satz zum Schluss, der mich bei Heinz von Förster, der mir auch noch so sehr in Erinnerung ist und immer wieder bei mir auftaucht. Und zwar ist das: Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Ich habe ein bisschen gebraucht, um diesen Satz zu verstehen, aber das ist genau für mich auch dieses in Frage stellen, wenn ich meine, aha, ich mache das jetzt so und das ist jetzt so und so weiter, sondern das erstmal in Frage zu stellen. Was eröffnet mir mehr Möglichkeiten, mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Verhaltensmöglichkeiten? Und das finde ich einfach auch noch mal ganz schön an Heinz von Förster. Und schade, dass er schon 2002 gestorben ist. Ach, ich habe aber noch eine Sache.
Ui.
Die fällt mir auch noch jetzt gerade ein, weil nämlich auf dem Kongress in Marburg war er ja schon in die 80, in den 80ern. Und da hat er mir erzählt, dass er es leider nicht mehr schafft, aber dass er normalerweise jahrelang, jahrzehntelang, wenn er irgendwo einen Vortrag halten musste oder irgendwas alles, dass er auf Händen in den Vortragssaal gelaufen ist und damit quasi seinen Blickwinkel, seine Perspektive verändert hat. Ja, das finde ich ist auch noch sehr bezeichnend für ihn. Vielen Dank, Michael.
Danke, Waltraud, dafür und danke für deine Ergänzungen noch.
Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.